heißt, es ist schon nochmal deutlich komplexer und die Frage auch nach dem Geld, warum mache ich so viele Dinge auch beruflich oder ähnlich beruflich und verdiene aber kein Geld damit? Ich glaube, dass die schon relevant ist.
Voll, absolut. Hey, hey, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Vollmeter. In der zweiten Folge gab es ganz schön viel Reflexion, was ja auch irgendwie Gegenstand dieses Formats ist. Ecki und ich sprechen einmal pro Monat über das, was uns die letzten Wochen so bewegt hat, als Ehemänner, Väter, Selbstständige und Elternzeitler. Wir haben vor allem ausführlich über meinen beruflichen Werdegang in die Selbstständigkeit gesprochen, aber auch über das, was wir lieben, über Ikigai und Sex Appeal. Für mich war das Gespräch wie einmal tief Luft holen, um dann mit viel Abenteuerlust nach vorn zu schauen. Wenn da nicht das Thema Geld wäre, das vor allem mich noch stark herausfordert. Ecki, wir haben in die Hände geklatscht. Der Ton ist synchron und die Aufnahme läuft und wir sind hier mit der zweiten Folge am Start. Ist das korrekt?
So ist es. Zweite Folge. Jetzt mit weniger Aufregung, aber noch mehr Vorfreude bei mir.
Geht mir genauso. Ich schaue in die Kamera und habe mich gefragt, hat er abgenommen? Weil ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung gehabt, ne, mit der Ernährungsumstellung, dass du jetzt so abmagern könntest. Siehst aber tatsächlich ganz gut aus und ich finde sogar die Augenringe wirken weniger. Oder hast du die einfach nur überdeckt?
Nein, ich bin gänzlich ungeschminkt und auch kein Filter. Also ich habe nicht abgenommen, im Gegenteil, ich habe zugenommen tatsächlich schon seit die Ernährungsumstellung angefangen hat. 3 Kilo.
Wow.
Ich bin so richtig froh darüber. Ich sag mal so, als Ausdauersportler ist Gewichtszunahme eher ungewöhnlich. Und wenn ich auf die letzten Wochen schaue, ich bin jede Woche, alle 2 Wochen, um ehrlich zu sein, länger als 2 Stunden am Stück joggen gewesen. Und das sagt ein bisschen was darüber aus, wie viel Kalorien ich zuführe. Und bin also richtig happy, wie es mit der Ernährungsumstellung läuft. Ich muss sagen, diese mentale Kotzeritis, die ich da am Anfang hatte, dass ich das alles schlimm fand und das nicht wollte, die hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich weiß jetzt, welche Essen lecker sind. Ich meine, hast du schon mal Lauch gegessen, der so lange im Ofen war, dass er knusprig ist und also schmeckt besser als Chips? Herrlich, richtig geil. Dazu Fisch mit Zitrone, mit Schmand. Also ich bin, was die Ernährung angeht, richtig happy und auch was den Schlaf angeht, ganz gut dabei.
Lauch, der zu Chips wird. Nee, habe ich definitiv noch nicht. Es erinnert mich daran, wir haben ja auf unserer Hochzeit, haben wir uns Rezepte geben lassen und euer Rezept, was ihr uns damals gegeben habt, war, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber das war dieses Gurkenboot mit diesem Hackfleisch, glaube ich, befüllt, ne? Und das war das erste Mal für mich, dass ich eine Gurke in den Backofen gesteckt habe. Also Lauch, Gurke, ich sehe schon so alles im Backofen, da erkenne ich ein gewisses Muster.
Ich wusste das damals noch nicht, aber dieses Rezept habt's überlebt. Das gibt's auch jetzt immer noch.
Ja, siehst du mal. Ja, bei uns ja auch. Genau, cool. Das heißt, Ernährungsumstellung nach wie vor eine gute Sache. Ich habe aber vorhin rausgehört, dass ihr doch auch so eine Ausnahme für euch da eingebaut habt.
Ja, also wir haben das jetzt ja seit 2 Monaten laufen und haben jetzt angefangen, gewisse Dinge quasi dazuzunehmen.
Also ist das der Anfang vom Ende? Fragezeichen.
Naja, nee, eigentlich nicht. Also ich mache das ja bei mir wegen Neurodermitis und ich kann da sehen, dass es eine wirkliche Verbesserung gibt. Aber ich habe auch alle paar Tage immer wieder irgendwelche Sachen, wo ich festgestellt habe, krass, das ist quasi wie so ein Rückschlag. Also ich habe das zum Beispiel erlebt, als ich Trauben gegessen habe. Da habe ich eine allergische Reaktion gehabt innerhalb von wenigen Stunden.
Wow.
Oder ein Latex-Schnuller. Wusste ich gar nicht, dass da dieses Zeug drin ist, aber ich habe den Schnuller quasi meiner Tochter gegeben und auf einmal haben meine Hände gejuckt wie Sau und dann kam meine Frau auf die Idee, ah ja, das könnte an dem Zeug liegen. Insofern glaube ich nicht, dass es das Anfang vom Ende ist, von dieser Ernährungsumstellung, sondern eher ich die Langfristigkeit mehr in den Blick nehme und weiß, Rückschläge gehören dazu. Muss auch sagen, es war zwischenzeitlich richtig, richtig schwierig für mich, weil ich hatte meine Coaching-Prüfung und habe die bestanden und dann gab es ein richtig tolles Festessen, zwar mit Abständen, aber mit Wein. Und ich habe das nicht getrunken, obwohl ich Wein an sich liebe und es gab richtig guten Wein. Und das war echt hart, dann da zu sagen, ich esse das nicht, ich trinke das nicht. Habe ich schon gemerkt, das hat mir richtig auf die Laune wieder geschlagen. Aber was wir neu dazunehmen, und das passt ja auch zu dir, du hast einen Sushi-Kurs besucht, wie wir wissen, seit der ersten Folge. wir haben Sushi in unsere Ernährung aufgenommen. Da ist zwar Reis dabei, aber da gab es keine Schwierigkeiten, wo wir das gegessen haben.
Ist sehr gut. Gute Entscheidung. Sushi würde ich auch nicht missen wollen, auch wenn ich es echt immer noch nicht selber gemacht habe auf den Sushi-Kurs hin. Aber ich musste jetzt auch dran denken, ne? Japaner zum Beispiel haben eine sehr hohe Lebenserwartung und leben eigentlich sehr, sehr gesund. Und ich glaube, da passt Sushi grundsätzlich in einen gesunden, bewussten Ernährungsstil gut mit rein.
Ach ja.
So.
Gesund, bewusst. Herrlich.
Ah, wie schön. Das Leben ist so schön, oder?
Ja, herrlich. Ey, das, wie wir hier reinstarten, ich sag's dir, das ist schon wieder so ein nettes Gelaber. Ich habe ja einigen Leuten meinen Podcast geschickt und gesagt, die sollen da mal so reinhören und mir Feedback geben. Mhm. Und ich muss sagen, das hat mich auch echt beschäftigt so in den letzten Wochen, weil sich aus dem ein oder anderen Feedback fast so eine Art Privatpodcast entwickelt hat und sich dann die Fragen, die wir aufgeworfen haben, im persönlichen Gespräch weiterentwickelt haben. Und ich habe von Leuten gehört, von denen ich schon lange, lange nichts mehr gehört habe. Grüße an euch. war total toll. Ich liebe das, auch die Themen weiter zu vertiefen. Und ich habe auch Feedback bekommen von ein paar Leuten, die älter sind als 50. Und ich habe einfach gemerkt, ein so ein Ding, was da mitschwingt, ist, die Themen, die uns gerade beschäftigen, dich und mich, und offensichtlich auch die anderen Leute in unserem Alter, die sind für die U50-Leute halt so ein nettes Gerede. Mhm. Also das ist wie so ein Stammtisch-Smalltalk vielleicht. Und wirkt sogar eher auf sie, wenn ich das richtig verstanden habe, als ob wir uns die Zeit totschlagen. Und das ist so ein Feedback, wo ich ja drüber nachdenke und aber einfach akzeptiere, dass wir in unserer Lebenszeit uns andere Fragen stellen. Was denkst du denn dazu?
Ja, genau, ich würde da direkt reinkrätschen wollen. Du hast mir es erzählt und ich habe es an meiner Frau erzählt, ja, so stille postmäßig. Und dann kam so bei raus, Deborah hat da, glaube ich, immer ganz gute Gedanken auch, finde ich zumindest, sagte sie, naja, also wenn die das so sagen von wegen, ach, was habt ihr da so für Fragen und Probleme, so nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Dann ist doch eher die Frage, ja, warum helft ihr uns nicht dabei? Mhm. Also im Grunde den Ball ein Stück weit auch zurückgeben und sagen, hey, wenn ihr doch schon so viel weiter seid und sagt, ach komm, echt jetzt mit sowas, schlagt ihr euch rum, das ist doch alles, ist überhaupt kein Ding, dann helft uns doch, weil offensichtlich könntet ihr ja mitnehmen, aha, das bewegt die gerade, das beschäftigt die gerade, das ist denen gerade ein Anliegen und anscheinend haben wir da noch nicht genug Input bekommen von der Generation Ü50, dass wir sagen, das ist doch für uns kein Thema.
Also ich finde das spannend, dass du das jetzt nochmal so reinbringst und was ich dir bisher nicht verraten habe, ist, dass da noch ein bisschen mehr Feedback drin war und Wegweisung. Also der eine Freund, Ü50, hat zum Beispiel gesagt, dass ihn das richtig bewegt hat, von dir zu hören, Daniel, wie du über deinen langweiligen Alltag gesprochen hast. Also über die Langweiligkeit nicht auf der inhaltlichen Ebene, was du tust und wie du es tust, sondern wie quasi der Tag aussieht. Im Sinne von Aufstehen, so Sachen machen, essen, fertig. Und ich meine, das ist doch eigentlich auch vielleicht nochmal interessant zu hören, wie das sich für dich anfühlt, jetzt wo ich dir das erzähle. Kannst du damit was anfangen?
Wie sich was für mich anfühlt?
Naja, dass
das Feedback jemand, zu hören?
Ja, dieses Feedback zu hören.
Naja, ich überlege jetzt gerade, ne? Also erster Gedanke ganz live war, sollte ich bewusster die alltäglichen Dinge, die Routine darstellen, im Alltag wahrnehmen? Ja, das ist ja dieses Achtsamkeit, das ganz große Modethema. Und sollte ich quasi ganz bewusst wertschätzen, so nach dem Motto wie jeden Atemzug eigentlich. Wer hat sich zum letzten Mal dafür bedankt, dass wir Luft zum Atmen haben? Also was eine geniale Erfindung. Tun wir aber nicht. Wäre cool. Gelingt uns jetzt wirklich definitiv auch nicht jeden Atemzug, das zu tun. Und so gesehen, natürlich könnte ich sagen, ha, gelingt es mir vielleicht, das Bewusstsein zu schärfen, diese Dinge auch ganz bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen, diese alltäglichen kleinen Sachen. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, na, würde mich das nicht unter Druck setzen, zu sagen, ach, jetzt habe ich eigentlich noch eine Ebene mehr, was ich alles tun muss, um irgendwie ein gelungenes Leben zu haben, so weißt du? Um zu sagen, ach, das ist ein tolles Leben. Oder ich könnte auf einer anderen Ebene jetzt sagen, wenn ich nicht Achtsamkeit nehme, könnte ich sagen, positives Denken. Ach, ich muss das einfach nur positiver sehen und darf jetzt nicht so gleichgültig oder sogar irgendwie negativ drauf schauen oder so, sondern sagen, ach cool, wie genial, dass ich eine Alltagsroutine habe und nicht irgendwie in einer Kriegssituation aufwache, wo ich überhaupt nicht weiß, ob ich den nächsten Tag noch erleben werde oder was weiß ich. Und dann könnte ich auf diese Vergleichsebene auch kommen und so. Also das spielt sich dann in dem Moment in meinem Kopf ab, führt aber für mich so ein bisschen zu dieser Frage, ich weiß nicht genau, was ich jetzt ganz praktisch da rausziehen soll oder ob ich da überhaupt was ändern soll und es einfach nur irgendwie wahrnehmen. Aber du hast mich halt gefragt. Das sind wirklich live meine Gedanken.
Ja, danke fürs Reinnehmen. Und was ich so für mich jetzt da anknüpfe, ist, ich glaube, was das eigentlich Langweilige ist, ist so diese Büroarbeit am Schreibtisch. Diese Vorstellung, man sitzt vor einem Bildschirm und macht irgendwas in diesem digitalen Ding da draußen. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich so viele Leute nicht als ihren grundsätzlichen Alltag hatten. Und jetzt auf einmal doch, alle sind im Homeoffice, viele, viele Dinge haben sich da doch geändert. Also ich glaube, das ist schon auch auf einer Metaebene nochmal sehr spannend, das anzuschauen. Vielleicht so eine gefühlte Langeweile in dem vor dem Bildschirm sitzen. Ja, obwohl das, was digital passiert und also auch real, ja doch sehr, sehr spannend ist. Also ich sitze jetzt hier auch eigentlich vor einem Rechner und das Gespräch mit dir bringt mich weiter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt hier eine Stunde lang langweilen werde.
Ja, also tatsächlich, wenn ich jetzt mit einem Menschen zu tun habe, gerade im 1:1, finde ich das auch grundsätzlich spannend. Und dann ist das Digitale, kann eine Hilfestellung darstellen, weil wir leben jetzt so weit voneinander entfernt, dass wir jetzt sonst die Möglichkeit dazu nicht hätten in dem Sinne. Was ich aber beobachte, schon selbstkritisch, ja, das gebe ich auch zu, ist, wenn jetzt mein Sohn reinkommt hier ins Büro, 5 Jahre alt, und dann zum Beispiel mit mir spielen will und ich dann ihm sage, du, das geht jetzt gerade nicht, Papa muss arbeiten, ne? Das tut mir schon auch manchmal weh, weil ich irgendwie sehe, dass er das gerne würde. Aber das Arbeiten sich darauf bezieht, dass Papa quasi am Computer hinter so einem Bildschirm sitzt. Also sehr unspektakulär von der, na, du sitzt halt einfach irgendwie nur da. Und er kann überhaupt nicht nachvollziehen, was daran jetzt so spannend sein sollte. Also er kann auch noch nicht so ganz verstehen, warum. Also natürlich so, ja, Papa muss Geld verdienen, ne, und so. Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, denke ich. Aber ich merke halt auch von der Art der Tätigkeit, wenn ich jetzt meinen Sohn frage, was willst du werden, dann ist es irgendwie Müllmann oder im Feuerwehrauto mitfahren oder im Krankenwagen oder in der Polizei. Der würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich will am Computer sitzen. Das ist todlangweilig für den und das kann ich ein Stück weit auch verstehen. Das heißt, wir sind ein bisschen auch Opfer unseres eigenen Wohlstands dahingehend, dass nach der Industrialisierung im Grunde das Zeitalter jetzt der Digitalisierung ist und wir, um diesen Lebensstandard, den wir haben, aufrechterhalten zu können, sozusagen uns diese Informationszeitalter, aber ich würde eigentlich sagen, das ist ein digitales Zeitalter, dass wir uns in diesem Sektor bewegen und was einst Landwirtschaft war, ganz praktisch, und dann die Industrialisierung, das gibt's halt immer weniger, verliert immer mehr an Bedeutung.
Ich finde das, was du sagst, für mich sehr, sehr spannend. Heute Morgen habe ich natürlich wieder ein paar Seiten im VWL-Lehrbuch gelesen und da ging es darum, dass das Wissen über die Qualität von einem Gut in unserer Informationszeit bereits selbst ein Gut ist. So dieses Phänomen, welche Sternebewertung hat ein Produkt, ist an sich auch schon wieder ein Gut, weil alles, was weniger als 4 Sterne hat, also weniger als 5, ist ja schon eine Abwertung der Qualität. Und Leute kaufen Produkte nicht, die weniger als 4 Sterne haben. Klammer auf, mein Bruder und ich, wenn es uns richtig langweilig ist, gucken manchmal Filme an, die schlechter bewertet sind als 2. Das ist so richtig arm.
Pass auf, jetzt haben wir diese Wissensebene, jetzt hast du das gesagt und ich habe jetzt diese Information aufgenommen. Jetzt frage ich mich sozusagen, okay, was hat das zu bedeuten? Ne? Weil ich könnte dir jetzt sagen, okay, marketingtechnisch, ja, kann ich dir sagen, die perfekte Bewertung ist nicht eine 5,0-Sterne-Bewertung, sondern marketingtechnisch ist die perfekte Bewertung eine 4,7 oder 4,8.
Wow, warum?
Weil der Mensch Misstrauen hat, wenn alle durchweg nur 5 Sterne geben. Das macht ihn misstrauisch. Bei 4,8 hast du aber dieses, geil, das finden irgendwie alle cool. Und da gibt es so 1-2 Nörgler, die gibt es halt immer, egal. Aber 4,8 ist richtig, richtig cool. Das heißt, psychologisch bedingt, im Sinne von Neuromarketing, ist halt die 4,8 richtig stark oder 4,7. Und das führt dazu, dass du bei Amazon natürlich auch viele Produktfälschungen hast, wo du es aber so steuerst, das Ergebnis auf eine 4,8 zu kommen und nicht auf eine 5,0.
Ja, widerlich.
Ja, das ist jetzt nur so eine Ebene, aber eigentlich hast du eine ganz andere Ebene im Blick zu dem, was du jetzt mir eben gerade gesagt hast.
Naja, es war also für mich auch assoziatives Denken.
Ja, okay.
Und ich frage mich immer wieder, was die Sinnhaftigkeit ist in einem auf den ersten Blick langweiligen Handeln. Und ich kann auch da aus meinem eigenen Leben berichten. Also ich habe ja in einem Gastbetrieb gearbeitet. Und Gastbetrieb ist ja richtig Knochenarbeit. Du machst den Dreck weg, du reinigst, du machst Essen, du fegst den Hof. Du machst so viele, so basale Arbeit immer und immer und immer wieder. Und das alles nur, damit am Ende das Eigentliche stattfinden kann. dass Menschen an den Ort kommen, wo sie wirklich zur Ruhe kommen, wo sie inspiriert werden, wo sie neue Menschen kennenlernen, wo sie mal weg sind von ihrem langweiligen Alltag oder auch von ihrem überfordernden Alltag als Eltern. Und ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also auch nochmal von dir ein bisschen rauszukitzeln, was ist denn jetzt dann eigentlich der Sex-Appeal von dem, was du arbeitest? Und ich glaube, da haben wir noch nicht so wahnsinnig viel von dir jetzt gehört. In der ersten Folge ging es um dieses Geldthema, diese krasse Summe, die da auf einmal im Raum stand. Mhm. Ich glaube, das ist die Ebene, wo ich abgezielt habe, so die Ebene von Leidenschaft, von warum tue ich das?
Wow, du, jetzt sind wieder die ganz großen Themen auf dem Tisch, ne? Weil das passt natürlich auch nahtlos, finde ich, zu dieser Frage, was liebst du wirklich, die du am Ende des ersten Podcasts, ich weiß nicht, ob ihr bis zum Ende gehört habt, aber da hat Ecki dir ganz, 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 ganz am Ende diese Frage gestellt. Eine wirklich gute Frage. Und okay, vielleicht kann ich mal skizzieren, was so mein beruflicher Werdegang in dem Sinne ist als Selbstständiger. Ich habe 2012 mein Online-Journalismus-Studium beendet, habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Zeitschrift, einem Printmagazin, Shift, könnt ihr gerne googeln, und habe nebenbei, um dieses Magazin finanzieren zu können, Webseiten erstellt. Und mit diesen Einnahmen aus den Webseiten habe ich das zum Teil querfinanziert und zum Teil eben auch das eigene Gehalt bestritten. Das heißt, das war meine Leidenschaft, also dieses Magazin. Aber es war noch nicht finanziell tragfähig und deswegen habe ich das auf die Weise quasi querfinanziert. Das hat dann darin gemündet, dass ich irgendwann 3 Nebenjobs hatte und habe mit diesen 3 Nebenjobs knapp 40 Stunden gefüllt und dann dieses Magazin nochmal knapp 40 Stunden. Das war eine richtig, richtig intensive Zeit. Und trotzdem hatte ich kein Burnout, weil ich aus diesem Magazin wahnsinnig viel Energie rausgezogen habe und es mir wahnsinnig viel auch zurückgegeben hat, obwohl das so ein großes Energieinvest auch war. Dann kamen bei uns die Kinder und es war klar, wir müssen uns entscheiden, was wollen wir machen? Also wo setzen wir unsere Prioritäten? Weil wir können nicht alles machen. Also der Hut ist begrenzt groß, die Zeit ist begrenzt, Energie ist begrenzt, auch das Geld ist begrenzt und wir müssen uns entscheiden, was sind unsere Prioritäten? Und ich habe als Journalist, wenn ich mit Unternehmern gesprochen habe und die gefragt habe, was ist das, was sie in ihrem Leben bereuen, dann war immer die Antwort, zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht zu haben.
Mm, krass.
Durch die Bank weg. Und das hat für uns ganz klar dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt nicht mit diesem Shift-Magazin versuchen, die Welt zu retten und dann aber uns als Familie vielleicht darin zu verlieren. Das ist es nicht wert, darum geht's nicht. Und deswegen haben wir diesen Schritt zurück ganz bewusst auch getan, haben uns eine Auszeit genommen und ich habe weiter Webseiten gemacht, aber eben kein Magazin mehr so. Und irgendwann bin ich dann komplett in die Selbstständigkeit, habe dann irgendwann den Switch gemacht, bin immer mehr in Richtung Online-Marketing gegangen. Deswegen weiß ich auch so Sachen wie jetzt irgendwie 4,8-Sterne-Bewertung ist die perfekte, ne? So. Und habe aber, je mehr ich diese Welt kennengelernt habe, des Online-Marketings, desto mehr hat mich auch vieles davon abgeschreckt. Weil wenn du halt weißt, diese 4,8 Sterne, ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, kann man da was dran drehen? Ich habe nie operativ solche Sachen gemacht. Das meine ich damit nicht. Das ist einfach nur ein exemplarisches Beispiel. Aber wenn du jetzt einen Online-Shop zum Beispiel hast und du weißt, jetzt jemand kommt von einem iPhone, dann kannst du davon ausgehen, aha, der hat ein Apple-Produkt, der ist also wahrscheinlich eher wohlhabender als ein Android-Nutzer im Schnitt. Und du kannst davon ausgehen, wenn er von einem iPhone kommt, dann wird er jetzt wahrscheinlich nicht die Vergleichsportale bemühen, um den billigsten Preis zu finden, sondern er ist geneigt, das vielleicht hier direkt zu bestellen. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du ja einfach dem höheren Preis anzeigen. Das ist Stichwort Dynamic Pricing. Ja. Finde ich moralisch total verwerflich. Aber die Branche der Online-Marketer sozusagen hat damit im Groß, glaube ich, erstmal keine Probleme. Und deswegen habe ich dann für mich gesagt, okay, da will ich auch wieder weg. Ich will das nicht operativ in diesem Bereich verhaftet sein und bin wieder ein Stück weit zurück in Richtung Storytelling, wie ich es mal nenne. Also Geschichten erzählen, was ja als Journalist grundsätzlich was ist, was mir nahe liegt und was mir auch Freude bereitet. Und habe da für mich dann das Podcasten auch entdeckt. Und habe dann gesagt, okay, ich würde gerne dorthin kommen, nicht nur Webseiten zu machen, nicht nur Marketing zu machen und nicht nur Branding zu machen. Aber ich mag es auch eben nicht nur am Computer zu hängen und oder nicht nur meinen Verstand zu verwenden für irgendwelche Ideen, Konzepte und Strategien, sondern auch wirklich von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen. Und das kannst du in einem Gespräch, in einem Podcast halt voll gut machen. So habe ich mich dann in dem Bereich quasi selber fortgebildet in meiner Selbstständigkeit. Und dann kamen die ersten Kundenanfragen tatsächlich auch, wo ich total dankbar bin, dass das so gekommen ist. Und ich war bereit. Ich war ready zu sagen, hey, klar, Podcast kann ich dir machen. Ja, habe ich halt zufälligerweise die letzten 12 Monate mit verbracht, mich fortzubilden. Yay! Und da habe ich wieder sozusagen in meinem beruflichen Tun, um Geld zu verdienen, habe ich wieder mehr Leidenschaft gewonnen und mehr Freude gewonnen, sowas machen zu können, weil ich wieder mit Menschen mehr zu tun habe. Das ist meine Reise sozusagen, ne, die ich so ein Stück weit als Unternehmer auch gemacht habe. Und da tun sich natürlich ganz viele Fragen links und rechts dann irgendwo auf, weil wenn ich jetzt nur Podcasts für Kunden mache, dann ist das manchmal jetzt auch nicht ganz mein Herzensthema. Aber du musst es halt dann schon auch irgendwo machen, ne, weil am Ende des Tages zwingt dich so ein bisschen das Geld dazu. Und dann habe ich da auch nicht mehr so die Freude dabei, die ich dann eingangs so hatte, als ich dann angefangen habe, mehr in diese Richtung zu gehen.
Ja. Hey, darf ich dir mal eine Frage stellen, Daniel?
Das darfst du.
Was liebst du wirklich?
Ja. Okay, pass auf, ich versuche es hinzukriegen. Sorry, das ist wirklich nicht leicht für mich, weil wir haben jetzt diesen Agenturkosmosbereich, diese Selbstständigkeit, ja. Und innerhalb dessen mache ich viele verschiedene Dinge und manches davon bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Aber tatsächlich ist die ganz große Leidenschaft innerhalb des Tuns zumindest sehr stark außerhalb der Agenturtätigkeit verhaftet. Das heißt, ich liebe es zum Beispiel, diesen Podcast mit dir jetzt aufzunehmen. Aber dieser Podcast kostet uns beide Zeit, kostet mich so ein bisschen Geld, wie auch immer. Und hat, jetzt schickst du mir schon Herzen über Skype. Wow. Und kostet natürlich auch irgendwie Energie und Einsatz. Ne? Wir müssen uns konzentrieren, wir müssen uns überlegen. Das steckt da alles drin, aber das liebe ich. Also ich finde das voll schön, wenn du mir dann sagst, weißt du was, ich kriege Rückmeldungen, dass ich quasi so eine Art Privatpodcast mit anderen starte. Und dann denke ich mir so, Hammer, das ist voll gut, die Gedankenbüchse zu öffnen und da so ein bisschen was anzustoßen bei uns allen. Also sowohl bei mir selber im Gespräch mit dir, als auch vielleicht die Zuhörer, die dann bei uns bei Telegram zum Beispiel dann da Kommentare hinterlassen und auch da wieder ins Gespräch zu kommen. Sowas finde ich total schön. Und gleichzeitig liebe ich es auch, wenn ich mal diese Momente habe, wo mein Sohn reinkommt und sagt, auch Papa, kannst du mal mit mir spielen? Und dann sage ich einfach, ja, mache ich. Das ist auch voll schön. Also ich weiß, das ist nicht alles so. Also ich könnte jetzt auch nicht den ganzen Tag, du hast letzte Folge ja so irgendwie so schön gesagt, dieses nette Zitat mit, dass so das Leben am Strand und den ganzen Tag nur so Bauklötze und sowas, das würde dich dann auch ganz schön hart langweilen oder so.
Ja, wahnsinnig machen habe ich tatsächlich
gesagt. Wahnsinnig machen sogar, ja. Also das ist echt ein starkes Wort. Aber ich liebe es schon, mit Menschen in Verbindung zu sein, Beziehung aufzubauen und zu pflegen und vielleicht mich auch das ein oder andere Mal zu reiben. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon, hatten wir dann so ein, zwei Punkte, wo ich gemerkt habe, ja, man muss gar nicht auch immer einer Meinung sein und das finde ich aber auch wertvoll. Also ich liebe es, das Leben zu schmecken und das zu spüren. Der Computer ist dann schon auch immer ein Faktor, der das für mich killt.
Also ich habe jetzt über dich gelernt, dass du dieses Zischen liebst, wenn man so eine Gedankendose öffnet.
Voll.
Ey, wir schneiden aus deiner Reflexion einfach eine halbe Stunde raus.
Yes.
Und ich freue mich drauf, was du raus mitnehmen wirst, wenn du dich mit deinen eigenen Gedanken nochmal beschäftigst, weil ich das für mich als was super Wertvolles erlebt habe, den Podcast, den wir gemacht haben, noch zweimal selbst zu hören, auch mal mit einem Monat Abstand. Das ist wie eine Reise, die Vergangenheit und da dann nochmal neu anzuknüpfen und zu überlegen, was hat sich eigentlich getan bei den unterschiedlichen Sachen, die wir so angesprochen haben. Sehr, sehr wertvoll. Das fange ich an zu lieben.
Hey, du hast mir jetzt eine Steilvorlage gegeben. Was hat sich da eigentlich getan? Stichwort Beruf. Ja, ich habe bei dir auch zwischendurch mal gehört, wir haben uns ja mal abgedatet auch, dass du da mal so einen Studienplatz angeboten bekommen hattest. Glückwunsch zur abgeschlossenen Coaching-Ausbildung, sagt man Ausbildung?
Ja, ich glaube, es ist korrekterweise eine Fortbildung.
Fortbildung, okay. Also Glückwunsch dazu. Darfst du jetzt offiziell coachen oder hast du es vorher inoffiziell getan? Oder?
Ja, also es ist tatsächlich so, die Coaching-Arbeit nimmt jetzt Fahrt auf. Ich werde versuchen, wöchentlich oder alle 2 Wochen einen Tag dafür zu reservieren, das auch zu einem Teil meiner Einnahme und meiner Leidenschaftsarbeit zu machen und werde da also die nächsten Schritte gehen. Vielleicht muss ich da mal auf jemanden zukommen, der sich marketingtechnisch gut auskennt, um so eine Homepage oder sowas zu erstellen. Nein, also da geht's voran. Ich bin jetzt aktuell so weit, dass ich weiß, ich will diese Elternzeit bewusst nehmen als diese Zeit in der Familie, in der Auseinandersetzung mit Familienthemen, vielleicht in der Vorbereitung, dass da Früchte entstehen können. Was ist weise im Umgang mit Kindern? Vielleicht ein kleiner Teaser. Ich habe jetzt die Tage einen Vortrag gehört von einem echt bekannten Theologen, der über Bindung geredet hat. Und er hat in diesem Vortrag wortwörtlich gesagt, dass der Vater im ersten Jahr des Kindes so gut wie keine Aufgabe hat. Das ist alles die Aufgabe der Mutter, weil es eine primäre Bindungsperson gibt. Da muss ich sagen, kann ich nur lauthals lachen und gleichzeitig schmerzverzerrt mein Gesicht verziehen. Weil wenn ich mir anschaue, welche Bindung mit meinem Sohn nach 9 Monaten schon vorhanden war, dann kann ich nur sagen, dass das hat nichts damit zu tun, dass man im ersten Jahr als Vater keine Aufgabe hat. Vielleicht eine Situation, mein Sohn konnte noch nicht reden, aber er hat schon so gut wie alles verstanden. Da war ein neuer Rucksack in der Wohnung und er hat überlegt, ob er den ausräumt und hat sich umgeguckt und hat gesehen, dass ich da bin und hat Blickkontakt aufgenommen. Und ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt und er hat den Rucksack stehen lassen und ihn nicht ausgeräumt. Mit 9 Monaten, wo ich sagen muss, das ist eine absolut krasse Aussage darüber, wie Bindung funktioniert, wie Prägung funktioniert. Ich glaube, diese Familienphase bewusst auch als Pädagoge, als Vater zu reflektieren, das könnte hilfreich sein für die ein oder andere Beratung, Coaching, was auch immer.
Warum aber würdest du sagen, ist dir das wichtiger, als die Karriere noch mehr Vollgas voranzutreiben?
Also ich spüre auch wirklich so einen inneren Zerriss, aber ich sehe ja auch, dass da was wächst, was ich sonst nicht bekommen kann. Also das ist der Unterschied zwischen Dingen, die wachsen und Dingen, die man produzieren kann. Also zum Beispiel die Promotion, die könnte ich produzieren. Ich muss mich für eine bestimmte Anzahl an Tagen irgendwo hinsetzen, an Computer, mit Menschen reden, Interviews führen, auswerten, zack, bumm, bin ich promoviert. Dauert 5 Jahre, ja? Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dadurch auch nur ein ganz kleines Stückchen ein besserer Papa geworden bin. Und mir geht es mehr darum, wer ich bin, als welche Titel ich habe. Aber ich merke, dass ich diesen Leistungsdruck empfinde und ich will Leuten zeigen, was ich für ein geiler Typ bin. Also diese Dynamik gibt es einfach. Ich will rumprollen, mit was ich tolle Sachen mache. Und deswegen fordert mich das so heraus, einfach zu sein und ein Kind zu füttern. Oder eben doch tatsächlich Bauklötze zu spielen. Und das ist so eine krasse, intensive Erfahrung, wenn ich als Erwachsener einen Turm gebaut habe. Oder noch viel schlimmer, wenn ich so versuche, ein Haus zu bauen. Und dann kommt mein Kind und schmeißt das Ding einfach um, weil es Spaß dran hat. Und ich aber denke, ich will jetzt aber was bauen. Hör auf, das kaputt zu machen. Und das konfrontiert mich ja mit einer Dimension, von was ich nicht verstanden habe, worum es im Leben wirklich geht. Nämlich das Miteinander und Beziehungen. Das ist ewigkeitsrelevant. Und nicht einfach nur irgendein Projekt machen oder so. Ja, genau. Und zu dem Beruflichen, also ich habe tatsächlich die Zusage bekommen zu einem Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement. Bin aber dabei, das zu verwerfen, weil ich merke, das ist mit sehr, sehr viel Reisen verbunden. Und ich glaube, dass das aus den Erfahrungen des letzten Jahres nicht hilfreich ist. Also ich bin dann alle 3 Wochen für ein verlängertes Wochenende weg und wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, alles immer dann zu machen. Und also irgendwie merke ich, das funktioniert so richtig. Das ist zu stressig.
Also das heißt schon, die Absage des Studienplatzes ist im Grunde eine Konsequenz aus genau den Gedanken, die du gerade geschildert hast, zu sagen, Mensch, also das ist so dieses, eigentlich könnte ich das jetzt produzieren, auch da diesen Masterabschluss sozusagen, und könnte bestimmt was lernen, aber vielleicht nicht direkt was fürs Leben oder für mich als Person oder über mich in dem Sinne. Und wenn ich jetzt mit meinem Sohn da Bauklötze baue und ich habe diesen Gedanken, da steckt da ja auch schon sehr viel Wertvolles drin.
Ja.
Was vielleicht dich sogar am Ende des Tages auch weiterbringt.
Ja. Und ich habe gemerkt, eine Sache, die mich in den nächsten Jahren beschäftigen soll, ist Hirn und Herz mehr zusammenzubringen. Das ist auch nochmal eine Weiterführung von dem Thema vom letzten Mal.
Dass Der Dichter und Denker
und dass Menschen mich aber für reserviert halten und ich eigentlich Herzenswärme empfinde und irgendwie auch ausstrahlen möchte. Das ist was, wo ich gern weiterkommen will. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich merke, dass wenn ich Leute coach und Menschen begleite, dass das dann passiert, dass da echte Begegnung stattfindet. Und obwohl es ja im Wesentlichen darum geht, dass der andere sein Ziel erreicht, merke ich, wie ich selbst auch weiterkomme dadurch, weil ich einen Einblick bekomme, was ist Menschen wichtig, wie verändern sie sich. Und das hilft mir, indem es mich herausfordert, weiterzudenken. Es gibt mir einen Grund, Bücher zu lesen. Es gibt einen Grund, mich fortzubilden, damit ich diese Arbeit besser tun kann. Dann sage ich, hey, ich bin dabei, Vater zu sein und Ehemann. Ich verdiene mein Geld durch Coaching, was absolut Leidenschaftsarbeit ist. Während ich das tue, bin ich erfüllt, bin ich nachdenklich, bin ich voll konzentriert, bin ich im Flow. Und es motiviert mich darüber hinaus, danach weiterzumachen in der Hinsicht. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die im Raum steht. Es gibt eine berufliche Anfrage von meinem Arbeitgeber, da in Teilzeit mitzuarbeiten. Und das werde ich in den nächsten zwei Monaten prüfen mit meiner Frau. Vielleicht bringt es nochmal eine völlig neue Dynamik in das ganze Ding rein.
Ich wollte dich gerade fragen, ne? Also was heißt dieses Weiter? Also wie stellst du dir das vor? Weil du hast ja jetzt gesagt, Coaching einen Tag die Woche willst du dir fest dafür reservieren. Jetzt hast du nochmal diese Teilzeitanfrage im Raum stehen. Hast du für dich so ein Idealszenario im Kopf oder sagst du, nee, das gibt es wirklich momentan gar nicht? Ich sag's auch jetzt deshalb, weil wenn du zum Beispiel in einem Jahr dir das mal anhören würdest und sagst, wie, echt jetzt? Das habe ich damals gesagt. Das könnte natürlich auch spannend sein, weil man manchmal dann denkt, hä, ist doch so offensichtlich, es war doch so klar. Aber im Vorfeld, wo du davor stehst, sieht man es halt einfach manchmal nicht.
Also vielleicht ist das auch wieder so eine Sache. Wenn ich jetzt einfach nur für mich so denken würde, was tut mir und meiner Familie gut und was ist nett, dann würden wir hier wohnen bleiben, in der Nähe der Berge. Es ist hier schön, wir haben hier Freunde. Ich kann von hier aus online überall auf der Welt coachen. Ich kann, wenn mir das Internationale fehlt, einfach mal wieder Urlaub machen. Also hier wäre es nett, hier wäre es gut. Das ist das Naheliegende. Und ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, das zu machen. Das ist meine Nulllösung. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann ist das das, was ich tun werde. Mhm. Ich bin Vater, ich mache Coachings und ich bilde mich fort. Und es kann aber sein, dass irgendwie von außen ein Impuls kommt und eine Tür aufgeht und ich weiß, da zieht es mich raus ins Abenteuer. Und wenn ich merke, meine Frau ist bereit, mit mir da gemeinsam hinzugehen, wir wollen das beide, dann ist das für mich so ein Moment, der mich da rausziehen kann. Fast schon was Transzendentes. So. Wo ich so sage, boah, vielleicht gibt es da diese göttliche Impulse oder so. Und da bin ich dann bereit zu gehen.
Hm. Aber du kannst dir momentan wirklich nichts Konkretes vorstellen, was das sein könnte.
Ach so, doch. Es gibt konkret diese eine Anfrage von meinem Arbeitgeber, die ich mir vorstellen kann.
Ja. Ja, okay, aber das ist ja eher so, das kennst du ja schon. Das ist dann wahrscheinlich vielleicht inhaltlich ein bisschen anders oder weniger oder wie auch immer.
Nein. Es ist wirklich ein Abenteuer. Es wäre verbunden mit einem Umzug, es wäre verbunden mit einer neuen Kultur, es wäre ein Riesending.
Okay.
Und ein Abenteuer, es wäre was zu machen, was ich so noch nie gemacht habe.
Ja, gut. Genau, das ist, glaube ich, wichtig, ne, dass man das versteht, einfach ja. Spannend. Ich musste so, während du das gesagt hast, ne, muss ich nochmal, weil du ja die Frage auch gestellt hast, dieses, was liebst du wirklich? Also, weil du hast irgendwie gesagt, naja, ich könnte hier ein nettes Leben haben. Und ich glaube, viele sehnen sich nach so einem netten Leben und würden dich krass drum beneiden, so ein nettes Leben leben zu dürfen. Hm. Und du sagst, ja, aber ich bin offen für noch was anderes. Ist das offen oder ist das eine Sehnsucht nach mehr, dass da noch mehr kommt? Weil die Frage, was liebst du wirklich, für mich ja auch so dieses, dann zieht es dich ja eigentlich dorthin. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich liebe Coaching, ich liebe, und davon gehe ich auch aus, ich liebe meine Frau und meine Kinder, dann könnte man sagen, ist doch cool. Was fehlt dir noch? Wo ist das Problem? Das ist vielleicht auch so ein Ü50-Gedanke, der sich hier aufdrängen könnte.
Oh, ein klassischer Ü50-Gedanke.
Weiß ich ja nicht.
Ich liebe meine Altersvorsorge. Vielleicht hole ich doch noch ein bisschen aus und sag dir, wo ich diese Frage her habe.
Yes. Jetzt kommt's.
Jetzt kommt das erst. Ich hatte, als ich angefangen habe, bei WDL zu arbeiten, eine völlig neue Aufgabe, Mitarbeiter zu führen.
Also Wort des Lebens.
Wort des Lebens, genau, Starnberger See. Und es war also eine völlig neue Herausforderung für mich. Ich hatte vorher noch nie einen 40-Stunden-Plus-Job gearbeitet und habe dann da direkt ein Team gehabt mit Mitarbeitern, die erfahrener waren, im operativen Geschäft viel besser drauf als ich. Und hatte da natürlich auch mit Minderwert und Selbstzweifeln zu kämpfen und so weiter. Und der Angst, Fehler zu machen. Wahrscheinlich geht es allen Berufsanfängern so. Und ich habe damals eine Beratung in Anspruch genommen und mich mit meinen Managementfähigkeiten auseinandergesetzt. Und dieser Test hat ganz viel offenbart, was ich kann und was ich nicht gut kann. Aber der Berater hat mir gesagt, dein größter Wunsch, Ecki, ist einfach mal eine Woche lang rauszukommen. Und ich habe erst gedacht, hä, was meint der? Und dann habe ich gehört in mein Herz rein und dachte so, stimmt, da ist das. Da ist dieser Wunsch, einfach mal eine Woche weg von Familie. Einfach raus, wo ganz anders. Und das habe ich gemacht. Und mein Raus irgendwo anders hin führte mich nach Reichelsheim zur OJC, Offensive junger Christen, die dort auf einem Schloss in einer Lebensgemeinschaft sind. Und da habe ich dann eine Woche verbracht und das war ganz spannend. Ich habe da eine E-Mail hingeschrieben, ob ich ein paar Austage da machen kann und so. Und dann hat sich einer gemeldet, hat gesagt, er hat meine E-Mail gelesen, hat dafür gebetet und er plant sich Zeit ein für mich, hat dann alles vorbereitet. Als ich da hinkam, gab es Essen in meinem Kühlschrank und so Zeug. Und der hatte mir bei den unterschiedlichen Leuten aus dieser Lebensgemeinschaft Essenszeiten organisiert, wo ich dann in das Leben von diesen Menschen einen Einblick bekommen habe. Und noch viel krasser, und vielleicht hörst du diesen Podcast, ich will dir danken, waren die Spaziergänge. Und diese Spaziergänge waren durch den Odenwald stundenlang. Und im Rückblick habe ich rausgefunden, dass er mir immer dieselbe Frage gestellt hat, nämlich, was liebst du wirklich? Auf immer andere Art und Weisen. Also was machst du mit Leidenschaft? Worin bist du richtig gut? Wo kriegst du Rückmeldung, dass das ohne dich nicht funktionieren würde? Und ich habe gemerkt, dass ich diese Frage total schwammig beantworte und keinen blassen Schimmer habe, was ich wirklich liebe. Dann habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe da in mein Tagebuch nicht mehr reingeschrieben, was scheiße läuft, was ich vorher häufig getan habe. Sondern ich habe mich abends hingesetzt und habe mir dann diese Disziplin auferlegt, so oft wie es geht, 3 Herzen zu malen und hinter jedes Herz eine Sache zu schreiben, die ich an dem Tag geliebt habe. Da ist wirklich wie so eine Transformation in meiner Tageswahrnehmung hat da stattgefunden, weil ich habe gemerkt zum einen, wie wichtig mir Familie ist und wie häufig ich Verabredungen mit meiner Frau mit Füßen getreten habe, indem ich dann zum Beispiel gesagt habe, ich komme um 7 nach Hause, aber kam erst um 7:30 oder noch später und war einfach unverbindlich ihr gegenüber, was ich beruflich nie machen würde. Da bin ich pünktlich. Aber ich habe rausgefunden, das sind die Sachen, die ich wirklich liebe. Und ich habe rausgefunden, dass ich es wirklich liebe, wenn es einen Konflikt gibt und ich ihn anspreche. Und damit nicht zu warten, bis es gegärt und alles richtig ekelhaft wird, sondern wenn ich proaktiv, wenn ich mitbekomme, jemand hat Schwierigkeiten mit mir, dass ich dann auf die Person zugehe. Das hat dazu geführt, dass ich meinen Tag anders geplant habe. Ich habe meine Tage nicht mehr so voll geplant mit Sachen, die ich machen wollte, sondern ich habe versucht, maximal 60% des Tages voll zu planen, damit ich Zeit habe überhaupt für die Anliegen meiner Kollegen und dergleichen mehr. Und da habe ich so auch diese Liebe für Mediation und für Coachings entdeckt. Das ist der Hintergrund. Und dafür muss ich sagen, da habe ich Liebe für, ja.
Wow. Also vielen Dank fürs Teilen, ja, auch für deine Offenheit so, ne, an der Stelle, finde ich schon, weil es ein sehr persönlicher Einblick ist. Und das zeigt natürlich, ja, wie es dazu kam, was sich da geprägt hat. Und ich habe 2 Gedanken vielleicht, die ich jetzt an der Stelle gerne noch anmerken würde. Und zwar, zum einen habe ich rausgehört, vielleicht ist es genau das, dass du diese Frage dir auch häufiger stellen musst oder auch ein bisschen anders formuliert dir immer wieder zu Gemüte führen solltest. Also du hast mich gefragt, was liebst du wirklich? Ich habe dir jetzt eine Antwort gegeben, vielleicht würde ich dir morgen eine andere Antwort geben und vielleicht übermorgen dann wieder eine andere und ich komme dem dann so ein bisschen näher, das benennen zu können. Und vielleicht ist die Wahrheit aber auch, dass es halt vielschichtiger ist als eben nur ein isoliertes Element. Sobald du zu lange von deiner Frau getrennt leben würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, boah, ich liebe es, mit meiner Frau da zu sitzen und ein Glas Rotwein, was jetzt momentan eher nicht der Fall ist mit Rotwein, ja, aber, und das darf wahrscheinlich auch so sein und es ist wahrscheinlich auch schön, weil das Leben halt so vielfältig ist und so viele Möglichkeiten bietet. Ich habe noch einen anderen Gedanken, den ich dir als Frage auch gerne stellen möchte und zwar, also du hast jetzt sehr stark diesen, was liebst du wirklich, diese Frage in den Raum gestellt, die echt viel beinhaltet, das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden und die wirklich, wirklich wichtig ist und auch die Kraft hat, zu verändern oder ganz bewusst Handlungen anzugehen. Ich frage mich jetzt sozusagen, ist das so die Frage aller Fragen oder ist das auch wieder so ein Puzzleteil, ne? Weil es hat mich erinnert an das Ikigai-Modell, kennst du das?
Nein.
Ha, siehst du mal, jetzt lernst du live im Podcast wieder was dazu. Das Ikigai-Modell auf den Punkt gebracht ist halt, wie finde ich mehr Sinn im Leben? Und das setzt sich aus 4 Kreisen zusammen. Und das eine ist halt der Kreis, du liebst es, also was liebe ich. Das andere ist der Kreis, die Welt braucht es. Das dritte ist der Kreis, du wirst dafür bezahlt. Und das vierte ist der Kreis, du bist großartig darin. Und wenn du jetzt diese Kreise alle übereinander legst, du liebst es, die Welt braucht es, du wirst dafür bezahlt und du bist großartig darin, dann hast du in der Schnittmenge, im Zentrum hast du das Ikigai.
Also jetzt, wo du mir das Modell vorgestellt hast und ich diese Kreise in meinem Kopf gemalt habe, muss ich dir sagen, ich kenne das Modell. Ich wusste nur nicht, dass das so heißt. Ah. Ich habe das irgendwann mal bei Instagram gesehen und habe es gleich gespeichert als Coaching-Tool in meinen Coaching-Werkzeugkoffer digital und habe dann angefangen, das auch auszufüllen. Und interessanterweise ist Coaching bei mir mittendrin. Also Coaching mit Menschen, die einen Wunsch danach haben, in ihrer Beziehung zum Beispiel zum Partner erfüllter zu leben. Oder die eine spirituelle Fragestellung haben und da aber alleine nicht weiterkommen. Da sehe ich die Not, das erfüllt mich. Menschen sind sogar dafür bereit zu bezahlen, weil sie jetzt alleine ja nicht gelöst kriegen. Und also das ist ein ganz, ganz hilfreiches Modell, was man aber sehr, sehr schwer alleine durchballern kann. Du brauchst jemanden, der dir die Fragestellungen so lange stellt, bis du kapierst, was du eigentlich selber sagst und denkst.
Also ja, verblüffend, ne? Voll gut, weil du liebst das Coaching, die Welt braucht es, klar, du wirst dafür bezahlt, ist auch ein No-Brainer und du bist großartig darin, wenn ihr das rausfinden wollt, ne? Ihr wisst ja, es ist wieder der Werbeblock, nicht abgesprochen, nicht bezahlt, das ist aus absoluter Leidenschaft und Liebe heraus.
Danke, Daniel.
Genau, und ich mache mir halt an der Stelle tatsächlich noch so ein bisschen Gedanken, ne, was ist jetzt mein Ikigai, weil wie gesagt, Podcast außerhalb von der Agentur, also das, was wir jetzt machen, ich liebe es. Ich bin davon überzeugt, die Welt braucht das. Ja, ist immer so der eigene Größenwahn. Ne? Ich glaube auch, dass wir das gar nicht so schlecht machen und immer besser werden, um es mal bescheiden zu formulieren. Aber dieses, du wirst dafür bezahlt, ja, da komme ich immer wieder an diesen Punkt, dass ich halt dummerweise Leidenschaften in Bereichen habe, wo ich nicht dafür bezahlt werde oder wo ich es nicht den Hebel gefunden habe, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und das fuchst mich.
Mensch, Feuerwehr.
Yes, jetzt passenderweise.
Mein Sohn würde ausrasten vor lauter Freude und Tuda sagen. Also Tuda, Tuda, Tuda. Also voll spannend, weil wenn ich jetzt mal die Welt betrachte mit den Augen von meinem Sohn, der also so begeistert ist und dann Tuda, Tuda, Tuda sagen würde, der sieht das dann ja, das Auto, das Feuerwehrauto, längst bevor ich das wahrgenommen habe. Oder Bagger und rastet aus vor lauter Freude. Und was es wirklich bedeutet zu lieben, das kann ich also wirklich bei meinem Sohn wahrnehmen. Meine Frau war die Tage mit ihm einkaufen und hat ihm für unter 2 Euro eine Schaufel gekauft. So eine Holzschaufel mit so einer verbogenen Blechding vorne dran. Also so ein richtig krasses Teil. Und er ist den ganzen Tag damit rumgelaufen. Er hätte sie mit ins Bett genommen. Und hat nur noch, also auch als er im Bett gelegen hat, von seiner Schaufel geredet. Also er kennt ja nur Schneeschaufeln bisher in seiner Vorstellungswelt. Und das war für ihn dann also eine Nähtauda, also Schneeschaufel. Und dann liegt er in seinem Bett, Nähtauda, Nähtauda. Weil wir haben Ausflug gemacht mit dem Auto und er konnte dann schaufeln. Herrlich. Vielleicht hast du noch nicht so ganz den Punkt zum Übertragen gefunden, aber dieses leidenschaftlich Hingegebensein einer Sache, und das ist ja was Kinder so großartig können und was den Blick irgendwie für die wichtigen Dinge aufmacht. Und ich glaube, was Geld angeht, muss man sich einfach klar machen, dass es eine Währung ist, aber es ist nichts an sich. Also Bitcoin ist nichts wert an sich, wenn der Strom ausfällt, sondern weil wir dem Ganzen einen Wert beimessen, hat es den Wert. Und Geld an sich ist Papier. Gut, klar, früher gab es Goldmünzen, die haben einen materiellen Wert, der irgendwie vorhanden ist. Aber ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, bei Geld sich die Frage zu stellen, was ist denn der Wert dahinter, den ich versuche zu erzielen? Oder was ist das, was mir fehlt, was ich mir eigentlich durch Geld kaufen würde? Und wie könnte ich es erreichen, wenn ich es nicht mit Geld kaufen könnte?
Naja, also im Grunde, was du sagst, ist ja, betrachtet bitte Geld als Mittel zum Zweck. Also Geld sollte nicht Selbstzweck sein. Ne?
Und ja, bevor du mich auseinandernimmst, vielleicht auch noch an der Stelle diese folgende Aussage, ja, dass Geld allein nicht glücklich macht und solche Sachen sind ja immer Aussagen von reichen Leuten. Und wenn du dann sagst, wenn dich Geld nicht glücklich macht, dann gib es mir, ich könnte es brauchen, wirst du feststellen, dass die Leute dir das Geld nicht geben. Also sie werden das Geld in vielen Fällen für sich behalten. Das heißt, es ist schon nochmal deutlich komplexer und die Frage auch nach dem Geld, warum mache ich so viele Dinge auch beruflich oder ähnlich beruflich und verdiene aber kein Geld damit? Ich glaube, dass die schon relevant ist.
Voll, absolut. Nehmen wir mal Beispiel Podcast. Ne? Ich habe für meinen Sohn einen Adventskalender gemacht, einen Podcast als Adventskalender, ein Hörspiel und habe das quasi auf seine Tony-Box dann überspielt. Dann hat er jeden zweiten Tag eine neue Folge bekommen, konnte sich das anhören und ich dachte mir, naja, wenn du dir eh schon die Arbeit machst, dann kannst du das Ding ja auch als Podcast allen zur Verfügung stellen. Denn in so einer Pandemiesituation sind vielleicht die einen oder anderen auch dankbar dafür, ihren Kindern mal was Neues für die Ohren zu haben. So, und dann habe ich das als Podcast veröffentlicht, also wirklich viel Zeit und Energie da reingesteckt. Das war natürlich dann alles viel mehr, als ich anfangs dachte, naiverweise. Ne? Du startest immer schwungvoll und merkst dann so, boah, das Durchhalten ist echt das Harte an der Stelle. Und habe dann 14 Folgen insgesamt veröffentlicht, gemeinsam mit meiner Frau. Wir haben uns dann abgewechselt beim Lesen. Ich habe die Stories geschrieben und das war echt ein schönes Ding, so. Ich habe sogar ein bisschen Geld dafür ausgegeben, um gewisse Soundeffekte für dieses Hörspiel einzukaufen und die da reinzupacken. und habe also Zeit investiert, Geld investiert und auch Energie, weil es immer nach Feierabend, also ich musste ja tagsüber, muss ich ja arbeiten, ne, muss ja mein Geld verdienen so. Und dann machst du das so völlig übermüdet, nachdem die Kinder endlich im Bett sind, hängst du dich da dran an den Computer schon wieder, um die Geschichte zu schreiben, um dann irgendwie abends um 10 oder sowas mit brüchiger Stimme nach einem verbrauchten Tag sich aufzuraffen und dann da mit Begeisterung zu lesen für die Kinder. So, ne? Und dann kriege ich als Rückmeldung, einige fanden es großartig und haben sich bedankt, die das dann auch gehört haben und über ihren Kindern zu hören gegeben haben und fanden es wirklich toll. Aber ich kriege dann auch eine Rückmeldung, die sagt, wie viel hast du denn da eigentlich jetzt da bei Spotify verdient? Hast du ja wahrscheinlich ganz gut verdient, ne? Und ich staune Bauklötze und denke so, hä, wo kommt das denn her? Ich habe keinen Cent bei Spotify verdient. Ich kann meinen Podcast bei Spotify zur Verfügung stellen und Spotify nimmt das dann auch gerne an und freut sich dann wahrscheinlich drüber. Aber ich habe nichts dabei verdient. Und selbst wenn du alle Streams, die du mit dem Podcast gemacht hast, als Musiker quasi gegenrechnen würdest, hätte ich vielleicht auch nur 3 Cent verdient oder so, in Anführungszeichen verdient. Ne? Also das ist ein Witz. Aber die Vorstellung herrschte, oh, der hat jetzt damit sogar Geld verdient. Und ich denke mir, das Gegenteil ist der Fall. Ihr habt das kostenlos alle zu hören bekommen. Das ist ein Riesengeschenk sozusagen. Aber eigentlich hätte ich es auch als Produkt quasi verkaufen können, weil da echt viel Arbeit drin steckt. Was aber nie meine Absicht dahinter war.
Ja, also ich nehme das nochmal für mich als so eine Reflexionsvorlage, deine Aussage. Und ich habe herausgefunden, dass ich aufgrund meiner Prägung gewisse Skepsis habe gegenüber richtig reichen Leuten. So, wo haben die das Geld eigentlich her, wenn die so reich sind? Das ist ja echt krass. Und dass ich mir innerlich geradezu verboten habe, finanziell erfolgreich zu sein. Das war so eine Erkenntnis, die ich während der Coaching-Fortbildung hatte für mich. Deswegen lese ich jetzt auch solche Sachen wie dieses VWL-Lehrbuch, einfach um diese nicht vorhandene positive Einstellung zu wirtschaftlichem Denken zu bearbeiten. Das ist was, was mir nicht in den Schoß fällt, sondern das, was womit ich richtig mich arbeitstechnisch auseinandersetzen will. Und ich will das quasi mitdenken. Ich investiere da meine Lebenszeit und ich möchte dann auch eine faire Bezahlung haben für Dinge, die ich tue. Und das ist für mich gerade wirklich ein Thema, da noch meinen Weg zu finden und auch zu überlegen, was hält mich denn innerlich zurück, für gute Sachen auch einen guten Preis zu verlangen und zu erwarten, dass Leute das dann bezahlen. Und manchmal habe ich dann zum Beispiel auch rausgefunden, dass es damit zu tun hat, dass ich an der Qualität von den Dingen, die ich mache, auch Zweifel habe. Allerdings nicht, wenn ich sie durchgeführt habe. Wenn ich sie durchgeführt habe, denke ich, wow, das war gut. Da hast du wirklich was Gutes gemacht. Aber davor, also dieser Selbstzweifel ist da. Und das hält mich dann manchmal längere Zeit gefangen, als ich mir das eigentlich wünschen würde. Und vielleicht ist das ja bei dir auch ähnlich, dass du irgendeine Art von Bremse hast in deinem Kopf aufgrund deiner Prägung, die dich davon noch abhält, diesen einen weiteren Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache jetzt ein Projekt, aber ich denke von Anfang an mit, es muss dazu beitragen, dass ich wieder sowas machen kann. Weil das ist der eigentliche wirtschaftliche Faktor. Das habe ich auch kapiert, als ich damals beim Lebensmittelhändler mal mein innerbetriebliches Praktikum gemacht habe. Da habe ich kapiert, du bezahlst nie für das Produkt, was du bekommst und aus dem Regal nimmst, sondern du zahlst immer dafür, dass wieder so eine Art Produkt zum selben Preis in Zukunft erneut zur Verfügung gestellt wird. Und dieser Gedanke hilft mir. Ich will, dass diese Art von Dinge, die ich ins Leben bringe, die ich durch meine Arbeitskraft schaffe, dass Menschen dazu beitragen, dass solche Sachen zukünftig wieder passieren können.
Voll gut. Ich bin ganz tief in Gedanken versunken. Ich stimme dir voll zu dem, was du gesagt hast. Das ist definitiv wertvoll. Ich fürchte, wir kriegen es jetzt heute nicht mehr ganz aufgedröselt, weil letztendlich müsste ich ja dann zum Beispiel schon ganz praktisch im kleinen Rahmen darüber nachdenken, zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir Vollmeter, dass wir da auch irgendwie Geld mitmachen. Ist überhaupt nicht meine Motivation oder unsere. Das haben wir uns überhaupt nicht auf die Fahne geschrieben. Aber wenn ich das jetzt ernst nehme, was du gesagt hast, und das tue ich, dann müsste ich zumindest darüber nachdenken.
Ja, also ich denke darüber nach, welche Hersteller gibt es von Produkten, die das, was wir tun, als notwendigen Teil erachten und wo es ein Match gibt. Also ich habe keine Lust, mich sozusagen wirtschaftlich zu prostituieren und irgendeinen Jingle vor dem Podcast zu hängen von was ich nicht gut finde. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie ihr Geld verdienen oder so. Aber ich bin der Meinung, dass Menschen konsumieren dürfen, dass wir genießen dürfen. Und was wir ja produzieren, auch mit unserem Podcast, ist, dass Menschen ins Nachdenken kommen darüber, was sie lieben, was ihnen wichtig ist. Und damit verbunden sind auch die Fragen, was kaufe ich? Ganz krasses Beispiel. Aber ich habe mich entschieden, ich kaufe jetzt so gut wie keine neuen Kleidungssachen oder Schuhe. Radikal. Ich brauche und trage das auf, was ich habe. Und ich kaufe jetzt auch einfach keinen Müll mehr, sondern ich kaufe jetzt Produkte, wo theoretisch der das hergestellt hat und sei es am anderen Ende der Welt, fair bezahlt werden kann. ich bin jetzt alt genug, nicht mehr so einen Müll zu kaufen, der so billig ist, dass auf jeden Fall jemand ausgenommen worden sein muss. Ich kann das nicht alles nachvollziehen, aber das ist so meine Kaufentscheidung. Und diesem Schritt geht ja voraus, dass man sich innerlich mit irgendwas auseinandergesetzt hat. Und auch mit diesem Schmerz, also nicht ständig diesen Kick zu haben, ich kaufe mir was Neues. Und das heißt, wenn wir jemanden finden, der sagt, das, was wir hier an Gedanken produzieren, an Reflexion produzieren, findet er wertvoll und unterstützt er auch in der Art und Weise, wie er wirtschaftet, dann fände ich das total gut, wenn du dadurch, dass du die ganze Arbeit hast mit dem Podcast, auch refinanzieren kannst, solche Arbeiten zukünftig zu machen.
Ich bin wirklich voll am Nachdenken und denke so, ha, jetzt müsste ich mich einfach mal eine Stunde ausklinken und einfach nur nachdenken, so, um das, was du gesagt hast, auf mich wirken zu lassen, weil da so viel drin steckt. Wir haben ja uns auch Gedanken gemacht im Vorfeld, worüber wollen wir jetzt hier im Podcast sprechen, ne? Und es entwickelt sich dann manchmal ein bisschen anders und das ist auch cool. Wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Punkt eigentlich da stehen, der irgendwie damit einhergeht und ich habe irgendwie so für mich das Gefühl, ich glaube, wir haben damit einen ganz guten Schlusspunkt oder einen ganz guten Doppelpunkt zum nächsten Mal, diesen Gesprächsfaden wieder aufzugreifen und zu sagen, wie geht's weiter, was hat das mit uns gemacht, weil ich merke, das wird bei mir nachklingen, vielleicht gibt es den ein oder anderen Aspekt, der bei dir nochmal nachklingt. Und dann ist es eigentlich ganz cool, in einem Monat dann nochmal einzutauchen, wo wir definitiv auch noch auf den ein oder anderen Punkt, wo wir jetzt heute eben nicht zu sprechen gekommen sind, kommen werden.
Ich finde das super. Also bei mir resoniert auch das ein oder andere. Und ich freue mich jetzt schon drauf, diesen Podcast nochmal anzuhören und in die Reflexion zu gehen. Also es ist total eine neue Erfahrung für mich, mich auf einer selbstreflektiven Ebene wirklich eine Stunde lang mit dem auseinanderzusetzen, was in einem Gespräch stattgefunden hat. Das ist was ich vorher noch nie so erlebt habe. Ich meine, klar, beim Radio, da hast du deine vorproduzierten Texte dann auch nochmal beim Aircheck gehört, aber die sind ja wirklich nur eine Minute 30 oder so lang und ist alles vorformuliert. Und das hier, das ist ja Kunst. Unsere Gespräche sind Kunst. Die sind vorher nicht festgelegt, sondern wir fangen an, uns auszutauschen und stellen auf einmal fest, Sachen, wo wir dachten, das ist so voll das Nebenschauplatz, wird zu einem Riesenthema für uns. Und sich auf diese Art und Weise selbst miteinander auseinanderzusetzen, ist ja auch schon ein Riesenwert. Und Daniel, also wirklich danke, dass wir hier weitergehen, unsere Schritte. Ich muss sagen, ich habe echt überlegt, ob ich dich heute nochmal so richtig hart verarsche, weil der 1. April ist. Und habe überlegt, ob ich jetzt einfach sagen soll, oh Mist, ich hab vergessen aufzuzeichnen.
Oh, das wäre echt, das wäre für mich so ein Albtraumgefühl. Gar nicht so sehr, weißt du, für mich, wir haben ja das gute Gespräch gehabt. Aber ich könnte es nicht mit anderen teilen, wo ich denke, Mann, der Ecki, der hat so coole Sachen gesagt, ja, das ist so viele gute Dinge, das wäre fast ein Verbrechen, das der Welt vorzuenthalten. Also hey, voll gut, Ecki, vielen, vielen Dank für deine auch wertschätzenden und tollen Schlussworte sozusagen. Ich bin am Ende. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch, die ihr zugehört habt, auch. Wie gesagt, geht gerne mal zu Telegram, falls ihr diesen Messenger habt und nutzt, voll Meta und dort dann einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn euch das gefallen hat, weil hey, je mehr es hören, desto cooler ist es doch und desto mehr Spaß macht das Ganze und bringt uns vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal in die Lage, dann, wo du jetzt über Geld verdienen gesprochen hast, nein, es war nicht abgestimmt oder so, ne? Aber in die Lage zu sagen, okay, vielleicht schafft uns das mehr Freiräume, das auch häufiger zu machen oder intensiver zu betreiben. Von dem her, vielen, vielen Dank dir, Ecki, auch für deine Zeit.
Ich sag auch Servus und freue mich schon aufs nächste Treffen. Hey, bis dann.
Jo, bis dann bei Voll Meta.
Ich habe eine Frage für dich. Brauchst du Liebe?